Hallo, willkommen zur 77. Episode heute mit Marc Reiche von visualpolitik.de. Spannende Geschichte, das ist der deutsche Ableger, den gibt es seit 2 Jahren auf YouTube, von visualpolitik, die schon Französisch, Spanisch und Englisch es gibt. Es ist ein Medienstartup eben oder ein YouTube-Kanal, der sich auf Geopolitik beschäftigt, also wie interagieren Völker miteinander, welche Großthemen gibt es. Und da ging es natürlich auch um den gerade laufenden Ukraine-Krieg. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie dieses Medien-Startup entstanden ist und dieses sehr außergewöhnliche Medienprojekt immer auf YouTube und dieser außergewöhnliche Kanal und welche großen politischen Themen uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Übrigens, und er, deswegen haben wir auch einen Schwerpunkt drauf gelegt, Marc Reicher findet die Demografie sehr wichtig. Bei den Future Sounds gibt es heute von Marc Reicher gewünscht Blues und Swing und ich erkläre, was Northern Soul ist. Bis dann. Tschüss. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmove-Machern und heute begrüße ich Marc Reicher. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unserem geneigten Publikum vor.
Ja, guten Tag, Herr Fakt. Ich bedanke mich für die Einladung und fühle mich sehr geehrt. Mein Name ist Marc Reicher. Ich bin Host des YouTube-Kanals visualpolitik.de, bei dem es hauptsächlich um Geopolitik geht. Wir betreiben diesen Kanal jetzt auf Deutsch seit etwas mehr als 2 Jahren. Es gibt Schwesterkanäle auf Englisch und auf Spanisch. Die gibt es schon etwas länger. Grundsätzlich behandeln wir auf allen Kanälen die gleiche Thematik. Allerdings passen wir die Videos inhaltlich an, je nachdem, in welchem Sprachraum sie dann quasi gesendet werden.
Okay, wie ist das denn jetzt so entstanden? Realpolitik hat's in Deutschland hat's nicht angefangen, also in Spanien oder wo kommt die, was ist denn die Konzeption hinter dieser? Wie kommen Sie zu Ihren Themen und wie wollen Sie die bespielen?
Genau, also angefangen hat es nicht in Deutschland, das stimmt. Es hat tatsächlich in Spanien angefangen. Da war ich auch noch nicht dabei. Das waren drei junge Spanier, die haben ja verschiedene Fächer studiert, Journalismus, Betriebswirtschaft und ähnliches. Und die hatten einfach ein Interesse für Politik und haben dann ein Politologie-Seminar besucht, einfach irgendwie so ein Sommerkurs, glaube ich. Und da haben die sich kennengelernt, haben dann angefangen miteinander zu diskutieren, sind Freunde geworden und haben sich dann, sagen wir mal, in einer Zeit, als in Spanien, das war nach der Finanzkrise, da war einfach die Jugendarbeitslosigkeit unglaublich hoch. Die haben auch eine kurze Zeit für eine politische Partei gearbeitet, für die Partida Populare, das ist quasi, ne, so die spanische CDU. Dort waren die halt so im Marketing und als Grafiker oder als so Wahlkampagne, irgendwie in der Wahlkampagne vom Rajoy waren die engagiert, oder, aber die waren angestellt. Allerdings hat der Rajoy dann die Wahl gewonnen und hat dann scheinbar fast alle Leute entlassen, die daran beteiligt waren, und die sind dann arbeitslos geworden. Und hatten dann wirklich Probleme, Arbeit zu finden und haben sich gesagt, gut, was können wir machen? Eigentlich, wir können ja schon was, aber hier in Spanien sieht es mau aus. Und dann haben die diesen YouTube-Kanal gegründet. Und einer von ihnen ist dann sogar nach Prag gegangen, weil er sich gesagt hat, dass er hier wahrscheinlich bessere, ja, sagen wir mal, Lebensbedingungen und auch Berufschancen hat. Weil am Anfang hat dieser Kanal natürlich diese drei jungen Männer nicht ernähren können. Ja, das hat schon eine gewisse Zeit gedauert. Deswegen brauchten sie auch noch, ja, andere Arbeit, wo sie sich einfach von der sie sich ernähren können. Und ja, ich meine, sie hatten da irgendwie diese Backstory mit der konservativen Partei, aber eigentlich denke ich, dass sie dann festgestellt haben, dass sie doch nicht, dass es doch nicht so das Richtige ist, sich in ein bestimmtes Lager zu setzen. Wahrscheinlich waren sie auch so ein bisschen enttäuscht, weil sie da entlassen worden sind. Wobei, das ist sicherlich eine Erfahrung, die man sehr oft in der Politik macht, dass man erstmal euphorisch oder so ein bisschen naiv an die Sache herangeht und irgendwann merkt man dann, naja gut, die Leute, die da irgendwie das Sagen haben oder die sich da durchgesetzt haben, das sind vielleicht nicht so die feinsten Charaktere und dann ist man eben enttäuscht.
Ja, das ist aber eine andere Geschichte als so, wie es in Deutschland üblich, man wird in der Journalistenschule aufgenommen und ein paar Jahrzehnte später ist man Chefredakteur. Aber so ist es halt im neuen Journalismus, ist ja hier auch bei den Zukunftsmachern ähnlich. Also das ist noch so ein bisschen ein wildes Start-up, aber es ist ja schon, Sie haben ja schon eine feste Konzeption, oder? Also was ist für Sie Geopolitik und warum ist es für Sie so wichtig, das zu beleuchten?
Also für uns ist, denke ich, das Wichtigste, dass Menschen, sagen wir mal, in jedem Land einen Überblick darüber bekommen, was woanders abläuft und welche Zusammenhänge sich daraus ergeben. Einfach dieser Blick über den Tellerrand, dieser sprichwörtliche, davon wird oft gesprochen. Aber die Frage ist, wie wird dieser Blick über den Tellerrand geboten? Wie attraktiv wird er den Leuten gemacht? Ja, wie wird es dargestellt? Wird es dargestellt als irgendetwas, was sich hinter so einem Grauschleier befindet, irgendwas Fremdartiges, also sozusagen, dass man sagt, das sind die und wir sind wir hier, ja, und wir gucken uns das jetzt so an wie im Zoo, ja. Das wollen wir nicht, ja. Wir wollen, dass die Leute sich da viel stärker identifizieren mit dem, was rund um die Welt geschieht. Und deswegen versuchen wir da immer wieder Anknüpfungspunkte zu finden, um zu sagen, guck mal, wäre hier nicht eine Transferleistung möglich? Ja, vergleich doch mal, wie läuft's hier, wie läuft's dort? Was haben die anders gemacht als irgendjemand? Also zum Beispiel, jetzt in den letzten Videos haben wir immer wieder diesen Vergleich gebracht zwischen der Ukraine und Polen. Weil diese beiden Länder eben jetzt von den reinen Kennziffern her, was Demografie, was Wirtschaftsleistung angeht, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs fast auf dem gleichen Level standen. Die Ukraine stand sogar ein bisschen besser da, was damit zusammenhing, dass eben die Sowjetunion ihre Vasallenstaaten wirtschaftlich ausgelaugt hat und dann wiederum in der Ukraine doch einen großen Teil der Wirtschaft konzentrierte. Aber danach ist die Ukraine viel stärker abgestürzt als Polen. Polen ist dann sehr schnell hochgekommen, hat sich fit gemacht für die EU. Und sicherlich gibt es immer wieder viel Kritik, was, sagen wir mal, Rechtsstaatlichkeit angeht, was auch Pressefreiheit angeht in Polen. Und da gibt es auch, sagen wir mal, einen sehr tief verwurzelten Konservatismus, der auch mit Religion zusammenhängt, der uns vielleicht in Deutschland relativ fremd ist. Aber das sind Dinge, die man vielleicht so ein bisschen separieren muss, ja, wo man sagen muss, gut, die haben halt auch einen gewissen historischen Rucksack, ja, den sie mit sich schleppen. Aber was machen die daraus? Ja, was für eine Gesellschaft wird dann letztendlich daraus? Und wenn man jetzt zum Beispiel mit der Ukraine den Vergleich zieht, dann sieht man, dass da halt wirklich bestimmte Faktoren gefehlt haben, um sich vom kommunistischen Erbe zu befreien. Ja, die Polen gehabt haben. Also die Polen haben einfach gewisse Werkzeuge gehabt, mit denen sie gegen das kommunistische Erbe kämpfen konnten. Und die Ukrainer hatten sie scheinbar nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung. Und deswegen, zusammen mit anderen Faktoren, sind sie eben viel schlechter gefahren. Ja. Und das ist jetzt natürlich etwas, was wir dann vielleicht auch in unsere Politik übernehmen können. Weil jedes Land und auch jeder Bürger, wenn er eine Wahlentscheidung trifft, steht häufig vor einer, ja, vor einer Weiche, vor einer Entscheidung, gehen wir jetzt in diese Richtung oder gehen wir in eine andere? Das heißt nicht, dass man sich für immer für eine bestimmte Richtung entscheiden muss. Ja, man kann dann immer wieder korrigieren. Aber manchmal kommen doch diese wegweisenden Entscheidungen und wenn man dann das Richtige durchzieht, dann kann man davon stark profitieren. Und wenn nicht, dann endet man unter Umständen so wie die Ukraine eben.
Okay, aber das ist ja dann halt, ich packe das natürlich in die Shownotes dieser Episode, bei Visualpolitik klar, als klassisches YouTube-Format wird auch viel in Grafiken erzählt, diese langfristigen Entwicklungen. Also, dass man im Prinzip langfristige Entwicklung einfach versteht, dass man auch ein differenziertes Blick auf dieses Phänomen hat, wie haben sich post-sowjetische ehemalige Warschauer Paktstaaten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs entwickelt, dass man so lange Ebenen, lange Narrative entwickelt, die dann erklären sollen, was ist da besser gelaufen unter verschiedenen Kriterien und dann da. Aber Ideologien, die ja eigentlich in Deutschland so dieser klassische politische Journalismus, Politiker A findet, bewertet das Phänomen Ukraine-Krieg links, der andere, also Anti-NATO, pro-Russland, und eher konservativ pro-NATO, Waffenlieferung und so weiter. Warum spielt das so in Ihrer im journalistischen Herangehen bei Ihnen nur eine nachrangige Rolle?
Also Ideologien, also sagen wir so, wir haben auch natürlich bestimmte Ideologien. Ja, das ist auch eine Sache, die ich mehrfach in unseren Videos betont habe, dass es Objektivität natürlich nicht geben kann und schon gar nicht im Journalismus, wobei wir eigentlich auch keinen klassischen Journalismus betreiben, sondern wir sind eigentlich mehr Analytiker. Ja. Wir stellen Analysen vor, unsere eigenen und natürlich auch andere. Als Analytiker kann man dann schon einen bestimmten Standpunkt einnehmen, wenn man von diesem überzeugt ist. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie stark gewichtet man da die ideologische Komponente und wie stark eben diese realpolitische? Und wir sehen das sehr pragmatisch. Also für uns sind Ideologien auch nur Werkzeuge, die verschiedene Funktionen erfüllen. Ja, also es geht also wir sehen das relativ emotionslos und auch vielleicht etwas komplexer. Ja, es geht darum, dass diese Einordnung in diese Links- und Rechtsschemata einfach, also die ist sowieso überholt. Ich denke, das ist ein Thema, das schon längst gegessen ist und über das schon viel gesagt wurde, dass eben das Ganze jetzt aufgebrochen wird in verschiedene Achsen. Ja, dass es zum Beispiel darum geht, Freiheitlichkeit gegen Autoritarismus. Dass es darum geht, ob man eher kollektivistisch oder individualistisch eingestellt ist. Ja. Und auf diesen verschiedenen Achsen, die halt multidimensional sind, kann man sich dann irgendwo verorten. Und die Frage ist, warum verortet man sich da? Ideologien sind eigentlich für Menschen, sagen wir mal, also warum hängen Menschen bestimmten Ideologien nach? Es gibt da ganz verschiedene Motivationen. Grundsätzlich soll ja eine Ideologie jemandem zum eigenen Vorteil gereichen. Ja? Deswegen machen das Menschen ja. Aber diese Vorteile entstehen auf unterschiedlichen Ebenen. Also zum einen kann ich zum Beispiel eine Ideologie benutzen, sozusagen als Brille, um bestimmte Phänomene der Realität so zu interpretieren, dass ich damit einfach umgehen kann und dass ich mich dann für eine bestimmte Richtung entscheiden kann. Man abstrahiert sich so seine Welt, bis man sie versteht und bis man mit ihr umgehen kann. Deswegen sind eben Ideologien sind immer abstrakte Gebilde und in dem Sinne sind sie Modelle. Und es ist sehr wichtig, sehr nüchtern an Modelle heranzutreten. Ja, Modelle, also ich denke, das ist vielleicht so das Wichtigste, was ich in meiner Schulzeit gelernt habe, ist, ein Modell immer als Modell zu sehen und nie als die Realität und noch nicht mal als Repräsentation der Realität. Wenn ich ein Modell habe, dann muss ich seine Grenzen kennen. Ich muss wissen, ich kann es von hier bis dort anwenden, ansonsten ist es wertlos und ich darf auch die Ergebnisse, die mir das Modell liefert, nicht vollkommen ja, kritiklos akzeptieren, sondern ich muss alle Rahmenbedingungen einbeziehen. Ja, nicht alle, das geht nicht, aber ich muss möglichst viele einbeziehen, um mir dann eben ein differenziertes Bild bilden zu können. Deswegen ist hier eher die Frage, also Subjektivität, Objektivität ist meiner Ansicht nach irgendwie so der falsche Maßstab, sondern die Frage ist, sehe ich etwas differenziert oder eben undifferenziert? Ja? Ignoriere ich bestimmte Aspekte und gehe über Dinge hinweg, die dann eben das Gesamtbild und eine langfristige Entwicklung zum Beispiel stark beeinflussen könnten? Vielleicht nochmal, was das Thema, also vielleicht nochmal auf diese Vielschichtigkeit der Ideologien, um darauf einzugehen. Also natürlich benutzt man Ideologien, um die Welt zu verstehen, um sich dann selbst irgendwo zu verorten. Aber dann ist da natürlich noch die Funktion, sich einem bestimmten Lager zuzuordnen. Ja, das ist, also es wird häufig kritisiert als Lagerdenken und häufig zu Recht. Wir wollen uns eben so ein bisschen über diese Lage erheben. Ich selbst, also und auch meine Kollegen, fühlen uns nicht wirklich in bestimmten Lagern wohl. Ja, das ist, also wenn man zu lange quasi in einem Lager verweilt, dann kriegt man so ein bisschen Lagerkoller vielleicht. Ja? ich denke, das ist das, woran wir so ein bisschen, also in Anführungszeichen, leiden. Ja, dass wir an Lagerkoller leiden, wenn wir zu lange in einem Lager verweilen. Und deswegen machen wir uns gerne auf und schauen, was gibt es denn da für andere Lager? Was kann man da mitnehmen? Das Beste ist natürlich, wenn man, also das Beste ist diese Zwischenzeit, ja, in der man in keinem bestimmten Lager sich aufhält. Da, denke ich, fühlen wir uns am wohlsten.
Genau, in so einer gewissen Suche nach der Wahrheit.
Aber genau, und deswegen, also deswegen für unsere Zuschauer ist, also da wir jetzt so populär geworden sind, denke ich, dass durchaus diese Lager oder ja diese Wahrheitssuche zwischen den Lagern auch für viele andere attraktiv ist. Und wir hoffen, dass sie irgendwann attraktiv, also für die Mehrheit attraktiver wird, als sich fest in einem Lager quasi einzurichten und da dieses wohlige Gefühl der Gemeinsamkeit zu erleben. Das verstehe ich auch. Das ist auch kann ein ganz tolles Gefühl sein. Ne? Aber kann natürlich sehr riskant sein.
Ja, ist nur die Frage, also erfolgreich, in jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahren über 200.000 YouTube-Abonnenten eingesammelt. Das kann man, ist faktisch so, habe ich es jedenfalls verstanden, ist so das, was Sie als Erfolg bezeichnen würden.
Ja, also sagen wir mal so, Erfolg ist immer relativ und im Vergleich zum englischen, zum spanischen Kanal ist der deutsche natürlich noch klein.
Ja, klar, aber verglichen mit anderen Kanälen, die ähnlich aufgestellt sind, ist es ja schon relativ erfolgreich. Also die Öffentlich-Rechtlichen tun sich ja relativ schwer mit ihren YouTube-Formaten. Das kann ich mal auch in die Shownotes packen über Funk. Das ist ja die jüngere Strecke der Öffentlich-Rechtlichen. Das läuft so noch nicht ganz rund. Aber es ist ja schon, wenn man sich das Produkt anguckt und den Kanal anguckt, dann ja schon sehr anders als die deutschen Medien als solche sind. Es ist ja, ich muss ein bisschen ausholen, aber es ist ja in Deutschland eher eine Tradition, wirklich eher parteipolitisch geprägt zu sein. Es war ja früher so im Print, die FAZ rechts, der Frankfurter Rundschau ganz links, Spiegel und Zeitwanne in der Mitte. Das hat sich aufgelöst, sicherlich in der Medienlandschaft, aber auch noch heute. Beim WDR im Fernsehen ist es links, CDU, also Bayerischer Rundfunk soll eher christsozial sein, RBB ist eher links, MDR leicht rechts. Diese parteipolitische Profilierung haben Sie nicht mitmachen wollen, die eigentlich so in Deutschland immer noch tendenziell relativ üblich ist.
Die Frage ist, warum, wozu braucht man das? Also entweder man will halt Mitglied einer Partei werden, dann braucht man das. Ja. Ganz sicher. Okay. Wenn man erstmal nicht vorhat, Mitglied einer Partei zu sein und für sie aktiv zu werben, dann frage ich mich, warum braucht man das? Ja, warum braucht man denn dieses hohe Maß an Loyalität zu einem bestimmten Lager? Ist das nicht eher schädlich? Also das ist jetzt eine rhetorische Frage. Ne?
Ja, es ist eine rhetorische Frage. Müssen wir die machen, die sich so eher aufstellen? Werde ich demnächst auch mal machen. Ja, aber es ist schon, Visualpolitik ist einfach anders. Es kommt aus einer spanisch-britischen Richtung und ist einfach noch ein Startup, das so ein bisschen auch sich etabliert. Man hat schon die ersten Konzepte festgelegt, aber es kann in den nächsten 10 Jahren auch noch vieles machen. Also erfolgreich ist es, und dann wird es irgendwann vielleicht auch nochmal, wo deutsche Themen kommen oder wo andere Themen kommen oder...
Ja, also sagen wir mal so, es gibt eben Visualpolitik, da wird es um Geopolitik gehen. Es wird auf Visualpolitik nie einen deutschen Schwerpunkt geben, weil es eben um diesen Blick über den Tellerrand geht. Das heißt, wir haben ja auch schon Videos über Deutschland gedreht, und diese sind aber so ein bisschen, also eher so ein bisschen für außerhalb, also für das Publikum außerhalb Deutschlands gedacht. Das ist ja eigentlich generell das Format unserer Videos. Das ist das Guckloch in die Welt. Ja? Und, oder halt möglichst breites Guckloch. Und deswegen, also auf Visualpolitik selbst werden wir nicht irgendwie einen Schwerpunkt Deutschland haben. Und es geht uns da auch nicht um Innenpolitik. Wir werden aber weitere Kanäle, denke ich, mit der Zeit machen. Wir versuchen jetzt so ein bisschen ein größeres Team aufzubauen und einen Workflow auf die Beine zu stellen, der es uns ermöglicht, sich da doch aufzufächern. Allerdings sind wir eben der Meinung, oder beziehungsweise sind wir zu dem Ergebnis gekommen, wahrscheinlich auch viele andere, dass es auf YouTube nicht klug ist, in einem Kanal zu viele verschiedene Formate zu vermischen. Ja? Der Algorithmus bestraft einen dann einfach dafür. Und also zum Beispiel, wenn wir jetzt Interviews auf Visualpolitik bringen würden, das ist einfach ein anderes Format. Das interessiert eine ganz bestimmte Gruppe, eine andere interessiert es nicht. Und jetzt diese Interviews könnten jetzt die Gruppe, die wir auf Visualpolitik haben, unter Umständen nicht interessieren. Das wäre einfach ein viel zu großes Risiko und würde quasi das Format des Kanals verbessern. Deswegen ist es besser dann dafür, einen separaten Kanal zu gründen. Aber das sind eher, sagen wir mal, technische Fragen des YouTube-Publizierens. Und wir haben da auch schon einen neuen Kanal in petto, der heißt, also die spanische Ausgabe, die läuft bereits, der heißt Visualökonomik. Der ist dann eben phonetisch an Visualpolitik angelehnt. Der Titel, ich weiß nicht, ob wir den gleichen Titel auch auf Deutsch nehmen werden. Klingt vielleicht ein bisschen wie ein Fehler. Oder wie falsch geschrieben. Aber vielleicht nehmen wir den auch als so quasi als Tongue-in-the-Cheek-Namen. Und da geht es um wirtschaftliche Fragen. Und genauso wird es auch weitere Kanäle geben. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir dann vielleicht einen Kanal aufsetzen, aber da müsste man das Konzept natürlich erstmal erarbeiten, der auf, sagen wir mal, Deutschland oder den DACH-Raum, also auf die Behandlung von Themen aus diesem, aus dem deutschen Sprachraum fokussiert ist. Aber bisher haben wir da noch kein Konzept.
Ja, aber das ist ja schon ganz interessant. Sind wir ein innovatives Medienunternehmen? Also YouTube hat nun ja sehr viel große Erfolge in den letzten 15 Jahren entwickelt. Das Publikum wird älter, die Inhalte werden auch anders. Es ist heute nicht mehr Katzenvideos, sondern immer mehr auch Politik. Haben Sie Probleme mit dem Algorithmus? Und man hat ja schon in den letzten Jahren auch den Eindruck gehabt, gerade bei den US-Amerikanern, die es gemacht haben, dass sie sich dann auf private Streaming-Plattformen zurückziehen, weil sie da im Prinzip erstens klare Monetarisierung, klares Geschäftsmodell haben und B, halt auch die Inhalte machen können, die sie machen wollen. Ist das eine Option so als Medienmacher im Jahr 2022?
Also zum einen, ich meine, wer hat keine Probleme mit dem Algorithmus? Er ist natürlich ein großes Mysterium, aber man kann schon, hinter gewisse Dinge kann man schon kommen. Und ich denke, wenn ich jetzt, es gibt ja andere Kanäle, die eine ähnliche Thematik haben, die auch ähnlich gut gemacht sind wie unsere, aber eben doch über Jahre irgendwo mit sehr wenigen Abonnenten, wobei die Abonnentenzahlen sind eh nicht so wichtig, aber mit eher weniger regelmäßigen Views aufwarten können. Und also wenn wir uns diese Kanäle ansehen, dann können wir relativ schnell sagen, woran es liegt. Ja, es gibt da schon relativ auffällige Elemente. Und ich denke, dass wir die halt herausgefunden haben. Nicht nur wir, also die haben auch andere herausgefunden. Aber viele haben sie halt nicht herausgefunden. Deswegen, der Algorithmus ist ein Mysterium, aber es ist nicht so ein riesengroßes Mysterium. Manchmal offenbaren sich die Wahrheiten des Algorithmus, aber halt relativ spät. Ja? Also man muss dann halt bestimmte Annahmen treffen und dann muss man eine gewisse Zeit warten, bis man die Ernte einfahren kann. Ja? Der zweite Teil der Frage, die habe ich vergessen, sorry.
Ja, es ist ja die Frage, also es ist auf YouTube erfolgreich, aber die amerikanischen Vorbilder gehen schon so in Richtung Streaming, weil dann halt auch die Geschäftsmodelle klarer sind, weil man dann im Prinzip auch da die Themen machen kann, die man machen will, und eben auch Themen machen kann, die nicht unbedingt werbefreundlich sind. Ist das für Sie so als Medieninnovator ein Ziel in den nächsten Jahren oder vielleicht Jahrzehnt?
Also ich persönlich habe da eine relativ starke Affinität zu diesen Plattformen. Sagen wir mal so, ich als Privatperson. Ja. Aber wir müssen ja auch so ein bisschen, sagen wir mal so, wir machen das natürlich, wir haben das als Hobby angefangen. Das ist klar. Und wir sind Enthusiasten. Aber man muss das natürlich mit einem gewissen Geschäftsfokus auch sehen, um einfach auch Erfolg haben zu können. Man muss da geschäftsmäßig dran gehen. Und da ist YouTube, denke ich, die attraktivste Plattform. Ja, die anderen haben, also wir werden zum Beispiel häufig gefragt, ob wir nicht auf Spotify einen Podcast anbieten wollen. Und wir haben das evaluiert. Es gab auch schon einen englischen Podcast. Und es hat sich nicht rentiert. Es gibt da einfach, also die Bedingungen, die Spotify anbietet, waren einfach viel zu unattraktiv, als dass wir da jetzt Zeit und Ressourcen aufwenden würden. Ja, das würde sich einfach nicht lohnen. Wir stecken einfach diese Zeit lieber in andere Dinge und konzentrieren uns auf YouTube. Was jetzt die Werbefreundlichkeit angeht, das ist natürlich manchmal ein Problem. Es werden auch Videos von uns demonetisiert. Das ist dann natürlich ein bisschen unangenehm finanziell. Aber es passiert nicht so häufig. Ja, es ist auch so ein bisschen Herausforderung, denke ich, die Dinge so zu verpacken, dass sie familienfreundlich sind, aber inhaltlich keine Abstriche gemacht werden müssen. Ja. Aber sagen wir mal so, diese Herausforderung ist es wert, wenn man die Reichweite nutzen möchte, die halt YouTube bietet. Die ist, denke ich, unerreicht. Ja,
nur es ist, es geht natürlich, ich will jetzt auch nicht die Zahlen wissen oder ich will auch gar nicht so kreuzinvestigativ fragen. Nur wir haben ja jetzt schon, wenn wir so, wir nehmen das Interview am 31.05. auf und es fällt natürlich schon auf, dass auch die etablierten Medien unter Schwierigkeiten leiden. Also der Print ist einfach, das liest kaum noch einer unter 60. Fernsehen kaum noch einer unter 40, kann die Zahlen nachliefern über Medienstatistiken. Und bei den digitalen Formaten stellt sich halt die Frage, wann kommen da Erlösmodelle damit auch Journalismus finanziert werden kann. Es wird ja irgendwann in ein paar Jahren die Frage sein, wer bezahlt Kriegsberichterstatter in der Ukraine oder in welchem Krieg auch immer. Die Zeitungen können es wahrscheinlich nicht mehr sein. Das heißt, man muss ja irgendwo eine wirtschaftliche Grundlage haben, um auch eine Meinungsvielfalt zu haben. Die amerikanischen Plattformen dominieren das momentan. Aber mal schauen, wo das in den nächsten Jahren hingehen könnte.
Ja, also das ist, wir haben jetzt gerade auch, ich glaube, das war das letzte Video, haben wir ja diese zwei Modelle, die vertikale Wirtschaft und die horizontale, ne, dargestellt, dass es eben, dass es immer weniger dieser vertikalen Silos gibt und Wirtschaftstätigkeit, aber auch jede andere Tätigkeit immer horizontaler ausgebreitet wird auf viele verschiedene Akteure, die sich spezialisieren. Letztendlich ist das ein Modell der Schaffung von Ökosystemen. Ja. Ich komme ja aus der IT und da hat man das eigentlich ja schon vor vielen Jahren hat man gesehen, einfach zum Beispiel, was Microsoft gemacht hat. Ich bin jetzt kein großer Freund von Microsoft-Produkten, aber man muss sich natürlich mal anschauen, wie diese Firma mal groß geworden ist. Und da ist dann der Steve Ballmer auf der Bühne rumgetanzt und hat Developers, Developers, Developers gebrüllt. Das haben halt viele, sagen wir mal, Kunden, haben das ja nicht wahrgenommen, wie stark einfach, wie viel Microsoft darin investiert hat, ein Entwickler, das ganze Entwickler-Ökosystem, das halt dann für Windows entwickelt, aus dem Boden zu stampfen und zu füttern und zu unterstützen. Und diese vielen haben dann eben Windows hochgebracht. Ja, da waren natürlich auch viele andere, da gab es bestimmte Knebelverträge mit Computerherstellern und so weiter und so fort. Und auch viele unschöne Praktiken. Aber ein sehr wichtiger Punkt war, dass Microsoft eben ein großes Ökosystem vieler Entwickler herbeigezaubert hat, dadurch, dass es Bedingungen dafür geschafft hat. Ähnlich sieht es mit Android aus. Ja. Also da hat Google dieses Konzept kopiert und deswegen und es war dann am Ende erfolgreicher als Microsoft damit. Microsoft ist eben im Mobilmarkt außen vor. Aber auf dem gleichen Konzept basiert Google und letztendlich auch der iOS App Store. Ja, ohne diese vielen Anwendungen, ohne diese vielen Entwickler, ohne dieses riesige Ökosystem, gäbe es heute einfach einen großen Teil der Wirtschaft nicht. Ja, wenn man sich jetzt diese Konzerne anschaut und das alles, was da dranhängt, das sind ja quasi Zulieferer, ja, diese Anwendungsentwickler. Zulieferer zu einem riesigen Ökosystem. Ähnlich wie bei Automobilherstellern, aber sie treten eben in direkten Kundenkontakt. Sind noch autonomer, ja, sind noch autonomer als Automobilzulieferer. Die müssen eben immer durch diesen Flaschenhals gehen, den der Hersteller und die Marke darstellt. Dann muss man sehen, dass einfach hier riesige Teile, also die Volkswirtschaften, unglaublich davon profitiert haben, dass hier ein sehr freiheitliches, aber dennoch einigermaßen reguliertes System entstanden oder viele von solchen Systemen entstanden sind. Und ich denke, dass die Medienlandschaft sich auch sehr stark in diese Richtung bewegt. Allerdings, ich denke, man muss da jetzt kein Genie sein, um das vorherzusagen. Ja. Und die Frage ist, es müssen sich die richtigen Formate finden. Also wir zum Beispiel, was wir machen, wir schaffen jetzt auch kein Ökosystem. Ja? Wir schaffen jetzt auch erstmal sozusagen etwas Vertikales. Deswegen machen wir das jetzt nicht vor. Aber YouTube ist ganz sicherlich, oder auch viele andere Plattformen, sind Vorbilder dafür, wie man Ökosysteme schafft. So, und die Frage ist jetzt, derjenige, der diese Ökosysteme schafft, wie gut macht er das? Was hat er anzubieten? Ja, welche Möglichkeiten bietet er diesen ganzen vielen Teilnehmern, die an diesem Ökosystem teilnehmen wollen, die davon leben wollen, die ja, sich die davon natürlich auch profitieren wollen. Also egal, ob das jetzt finanziell ist oder einfach um sich zu verwirklichen, um seine Inhalte irgendwie an den Mann zu bringen. Deswegen, das ist eine Sache, die wir jetzt, denke ich, in den nächsten Jahren beobachten müssen. Wer wird sich da herauskristallisieren? Und ich denke, man muss da schon ein bisschen aufpassen, weil wenn ich jetzt so YouTube in den Himmel gelobt habe, ist sicherlich keine Firma, also vor allem was Google und was Alphabet angeht, die jetzt nur gute Dinge im Schilde führt. Ja, da wird natürlich auch sehr knallhart vorgegangen und kalkuliert. Und es gibt da viele verschiedene Gefahren, vor denen man sich hüten muss. Deswegen haben wir da auch immer ein Auge drauf geworfen und sagen uns, gut, YouTube ist für uns ein verlässlicher Partner, war es bisher. Aber man muss natürlich schauen, wie hoch ist das Risiko, wenn man alle Eier in einem Korb liegen hat.
Ja, das ist immer die Frage. Ja, aber dann kommen wir nochmal zu den Inhalten. Wir sind hier bei den Zukunftsmachern und die großen Fragen, mit denen Sie sich ja beschäftigen, was wird die nächsten, ich sag mal, 10 Jahre, aber vielleicht auch 20 Jahre so geopolitisch wirklich von den Weltzusammenhängen Deutschland und auch die Politik beschäftigen? Wir hören immer wieder den Konflikt USA-China, große freie Demokratie, das Vorbild des Westens. Und auf der anderen Seite das autokratische System mit seiner die Werkbank der Welt und ähnliches. Dann haben wir Klimawandel, dann haben wir immer noch die Digitalisierung, immer am Laufen, aber natürlich die deutschen Schulen haben noch Schwierigkeiten, die deutsche Polizei hat noch Schwierigkeiten und. Was sind wirklich so die Themen, die sich für Sie herausstellen, die für Deutschland und für Deutsche eigentlich relevant sind?
Also vielleicht bevor wir so ins auf das Globale eingehen, Deutschland hat jetzt momentan das Problem, dass es von einer Partei regiert wird, oder dass die SPD eben die stärkste Regierungspartei ist und damit auch wahrscheinlich noch die einflussreichste, die sich über Jahre verstrickt hat in Connections mit dem Kreml, mit Wladimir Putin, mit vielen verschiedenen Leuten, die vom FSB, beziehungsweise das geht ja bis zurück in die Zeiten des KGB, in diesen Netzwerken aktiv sind. Das ist, denke ich, eine sehr starke Belastung und ist ein sehr großes Risiko, was die Verankerung Deutschlands, sagen wir mal, in der westlichen Welt angeht. Was ist jetzt die westliche Welt? Das ist die Frage. Also die westliche Welt ist sicherlich nicht homogen. Man muss sich immer fragen, ob die eigenen Verbündeten, ob das jetzt wirklich so dolle Freunde sind. Aber letztendlich ist es immer so eine Frage, auf wen kann ich mich so ein bisschen mehr verlassen? Ja? Auf wen kann ich mich mehr verlassen? Oder wer entspricht auch so meinem Werteverständnis, meinem Wertekompass? Und jetzt die USA sind natürlich auch eine Macht, die häufig sehr rücksichtslos vorgeht. Und da gibt's auch viele Kriegsverbrechen, die geschehen. Aber man muss das Ganze in Relation setzen. Und also gerade zum Beispiel, was den Irakkrieg angeht, ja, das war ja auch eine Geschichte, die damals von der Bush-Administration und von Dick Cheney, Donald Rumsfeld, und es waren ja auch so mafiöse Strukturen, die das Ganze quasi in Gang gebracht haben. Aber dennoch, sagen wir mal, war das Ergebnis jetzt nicht aus humanistischer Sicht, ja, nicht so katastrophal wie das, was eben Wladimir Putin und seine Clique da jetzt durchziehen und ausgelöst haben. Deswegen muss man sich da immer fragen, gut, wo lehne ich mich da eher an? Und wenn es halt wirklich, sagen wir mal, um existenzielle Fragen geht, ja, das heißt, werden da Leute wirklich jetzt massenweise abgeschlachtet oder nicht? Und wer sind diese Leute und bekommen die Hilfe? Ja, kann ich denen irgendwie helfen? Und wie kann ich denen am besten helfen? Dann denke ich, dann spielen solche Nuancen, ja, wo man sich sagt, ah ja gut, die anderen sind vielleicht auch nicht so, haben auch nicht so eine weiße Weste. Ja. Die stellen sich dann einfach nicht mehr. Da muss man relativ schnell handeln und man muss sich relativ auch schnell positionieren, weil einfach Gefahr im Verzug ist. Ja. Das ist genauso wie wenn was weiß ich, beim Nachbarn eingebrochen wird und da haben halt hat jemand die Kinder in Geiselhaft genommen und droht damit, sie zu ermorden. Und da wartet eben die Polizei auch nicht irgendwie auf den richterlichen Durchsuchungsbefehl. Ja, sondern da ist Gefahr im Verzug und es muss sofort gehandelt werden. Und ähnlich ist es eigentlich hier. Und was jetzt eben vor allem das Kanzleramt abzieht, wobei Olaf Scholz ist da eben ein bisschen mit seiner Partei belastet. Ich möchte jetzt natürlich nicht die Sozialdemokratie irgendwo in ein schlechtes Licht stellen. Es ist sozusagen eher so die real existierende SPD, die es momentan gibt und die Leute, die da das Sagen haben. Ja. Die Sozialdemokratie als Ideologie hat damit relativ wenig zu tun. Muss man, ja, also das ist ja eigentlich eine eher ja, freiheitliche auch Ideologie und humanistische Ideologie. Und die Partei, die fährt da aber einen doch relativ gegensätzlichen Kurs, indem man sagt, naja, also ist ja auch teilweise isolationistisch. Ja? Man sich sagt, naja gut, was geht uns eigentlich dieser Krieg groß an? Und man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, Hauptsache, es ist so schnell wie möglich vorbei und wir müssen uns damit nicht mehr beschäftigen. Und wie es vorbeigeht, ist uns relativ wurscht. Ja? Kann auch irgendwie ruhig die Ukraine fallen und die ganzen Leute da irgendwo nach Sibirien verschleppt werden. Hauptsache, so das Ganze ist aus dem Sinn, aus den Medien. Wir kriegen unser günstiges Gas und vor allem die schönen Kickbacks, die da aus diesen Deals höchstwahrscheinlich, kann natürlich nichts nachweisen, die es da höchstwahrscheinlich gibt. Und das ist natürlich ein sehr riskanter Kurs, international, weil doch jetzt die Mehrheit der bisherigen Verbündeten dagegen ist. Und Olaf Scholz versucht natürlich, das Ganze mit Rhetorik zu kippen. Aber diese Rhetorik ist mittlerweile relativ gut durchschaubar. Und wurde ja auch, denke ich, durchschaut. Und deswegen haben sich da eben die anderen gesagt, gut, wir machen das jetzt halt ohne Deutschland. Und das ist also unglaublich schade. Und es ist ein sehr großes Risiko, weil sich Deutschland eigentlich in der Vergangenheit eine Reputation der Hilfsbereitschaft und des Humanismus erarbeitet hat. Und wie wir alle wissen, Reputation muss man sich tatsächlich über eine lange Zeit aufbauen, indem man sehr lange konsistent handelt und kann sie aber sehr schnell verlieren. Und das ist das, was momentan ja eigentlich schon passiert ist. Man könnte es vielleicht noch irgendwie schnell retten. Und ich wüsste vielleicht auch wie, aber ob das jetzt passiert, also ich sehe da jetzt keine so große Hoffnung. Ja. Ist momentan noch so ein bisschen verfahren und hängt natürlich auch an den Koalitionspartnern, die noch zu sehr in starren Dimensionen denken. Ja. Also da wurden halt Pöstchen verteilt und man hat Angst vor einer Umverteilung. Wenn diese Koalition zerbrechen würde. Ja, das ist halt dann diese also, Realität, die dann eben in Berlin vorzufinden ist.
Also bevor man sich mit den Themen beschäftigt, muss man fragen, welche Werte man hat. Und da geht es Ihnen darum, dass wir uns trotz allem irgendwie als Teil des Westens betrachten. Wir nehmen das ja jetzt am Ende Mai 22 auf und der Ukraine-Krieg läuft. Dass wir uns also fragen, wir gehören zum Westen und wir müssten es dann auch darin regeln. Also wahrscheinlich auch auf diesen Konflikt, der sich USA-China, der sich ja auch ein bisschen in diesem Ukraine-Konflikt zeigt, dass wir uns da als Teil des Westens verstehen und eben auch dann an Seite der europäischen und aber auch amerikanischen Verbündeten bleiben.
Ja, genau. Also das ist jetzt natürlich nicht eine Frage der Himmelsrichtung, sondern die Frage ist, wie wollen wir eigentlich leben und wie wollen wir das andere leben? Hm? Oder was heißt, es geht ja nicht darum, dass die so leben, wie wir es wollen, sondern wie schaffen wir für andere die Möglichkeiten, dass sie so leben, wie sie leben wollen? Ja. Und hier gibt es zwar diesen Antagonismus zwischen dem demokratisch-freiheitlich-pluralistischen Westen und dann haben wir eher totalitäre, also wir haben zum einen erstmal autoritäre Systeme, aber bei Russland, bei China kann man natürlich davon reden, dass es sich um totalitäre Systeme handelt. Und jetzt haben die ein bestimmtes Verhältnis zueinander, das ist wahr. Und dann sind die aber quasi auf einem Erdball, ne, zusammen existent und bewegen sich auch gemeinsam. Und da muss man jetzt zwei Dinge unterscheiden. Also das eine ist natürlich, dass diese totalitären Systeme immer weiter in den Totalitarismus abgleiten. Aber insgesamt denke ich, dass beide Systeme auch immer autoritärer werden, beziehungsweise dass durch Polarisation, durch Tribalismus, also Lagerdenken und eine Antagonisierung der Gesellschaft, ja, auch der Westen, immer unfreier wird. Und das ist teilweise natürlich durch kulturelle Wellenbewegungen, ja, zu erklären, weil es war schon immer so, dass sich ja Epochen abgewechselt haben, die immer gegensätzlich waren. Ja, also das ist in der Literatur so. Da haben wir immer eine rationale Epoche und dann kommt wieder eine emotionale. Und genauso neigt die Gesellschaft in einer bestimmten Epoche zu starkem Individualismus, bis er dann vielleicht wieder zu extrem wird und muss dann wieder zurückkehren zu einem gewissen Grad an Kollektivismus. Und diese Pendelbewegungen, die schlagen natürlich häufig weit aus. Und wenn dieser Ausschlag dann zu extrem wird, dann kommen wir natürlich in Bereiche, in denen starke Krisen entstehen können und in denen ja dann Verwerfungen, Kriege und so weiter. Wenn in diesen Extrembereichen funktionieren die normalen gesellschaftlichen Mechanismen dann eben nicht mehr. Und deswegen muss man diese Pendelbewegung beobachten. Man muss schauen, wie weit schlägt das Pendel in eine ganz bestimmte Richtung aus. Bis zu einem gewissen Anschlag ist es noch okay, da ist das Ganze hilfreich, aber wie nimmt man da rechtzeitig die Geschwindigkeit raus? Also ein bestimmtes, also Beispiele sind zum Beispiel Wokeness. Ja? Mhm. Beliebtes Thema, da geht es eben, also das Ganze startete natürlich irgendwo aus dem Gefühl, dass Menschen gleichberechtigt sein sollen. Und das ist das ja, Natürlichste auf der Welt, dass alle Menschen, wenn wir jetzt sagen, okay, sind Mitglieder einer Spezies, sind im Grunde genommen genauso, also dieser Dritte ist genauso wie du und ich, deswegen sollte er die gleichen Rechte haben, sollte die gleichen Voraussetzungen haben, um sich zu emanzipieren, um in der Gesellschaft voranzukommen und um sein Potenzial zu entfalten. Und das ist letztendlich etwas, wovon dann alle profitieren können und vor allem die Gesamtheit profitieren kann. Also das ist ein letztendlich ein kollektivistisches Ergebnis. Ja, das Kollektiv profitiert davon, dass das Individuum enabled wird oder befähigt wird, sich zu entfalten. Und das Ganze kann man natürlich ins Extrem treiben und das endet dann in einer dieser Cancel Culture, wo dann halt geniale Leute wie ein John Cleese gecancelt werden bei ihren Auftritten, weil man jedes Wort auf die Goldwaage legt und ja, diese einst hehren Prinzipien missbraucht werden, um ja, sich zu profilieren, um bestimmte narzisstische Machtspielchen damit zu exerzieren, was dann letztendlich auch das Risiko in sich birgt, dass diese ganze Bewegung, die einen guten Zweck hatte, sozusagen zusammenbrechen kann. Oder also ein typisches Beispiel ist ja zum Beispiel der Nationalismus. Ja. Der Nationalismus ist ja eigentlich ursprünglich als etwas entstanden, das gegen den Feudalismus anstand. Ja, und auch eben mit dazu beigetragen hat, dass sich überhaupt Demokratien ausbilden konnten. Und Nationalismus war etwas sehr Gutes, aber dann haben es halt bestimmte Leute übertrieben, so dass mittlerweile das Wort Nationalismus vollkommen verbrannt ist, mehr oder weniger gesellschaftlich. Ja? Also wenn jetzt irgendwo sich ein Politiker hinstellt und sagt, ja, ich bin Nationalist, ja, dann klingt das ja ganz anders, als wenn er das 1848 getan hat. Ja? Und um jetzt nochmal zu diesem globalen Zusammenhang zu kommen, wir haben jetzt ganz bestimmte Entwicklungen zwischen diesen Systemen, ja, zwischen dem totalitären System und dem demokratischen System. Und im demokratischen System gibt es Unterentwicklungen, die dazu führen könnten, dass es auch, zusammenbricht, oder dass irgendetwas daraus entsteht, was wir letztendlich hassen. Ja. Und was dann vielleicht ein bisschen besser ist als das autoritäre System, aber letztendlich nicht das, was wir ursprünglich im Sinne hatten.
Ja, praktisch immer zu versuchen, diese Pendelbewegung, die jetzt Beispiel Wokeness, vielleicht nochmal für unsere Menschen, die nicht, für unsere Zuhörer, die nicht regelmäßig auf Twitter rumhängen, das sind dann immer die Fragen, woke, wach zu sein, also jede Form von Diskriminierung hervorzuheben, ist ja dann auch die Frage, der Fokus liegt dann eher auf LGBTQ-Rechten, Transrechten und Ähnlichem und nicht auf allen Fragen der Diskriminierung. Das wird ja in Medien häufiger diskutiert, aber eben zu gucken, dass diese Pendelbewegung auch im demokratischen System ja reflektiert werden und dann eben gegebenenfalls auch gebremst werden, wenn sie Entwicklungen haben, die einfach ja Ausdruck von Narzissmus sind, auf eine missliebige Meinung wird einfach vorschnell und ohne Prüfung einfach so abgestoßen und gesagt, das ist jetzt einfach etwas, was nicht in meine Ideologie reinpasst und finde ich dann eklig.
Genau, also man dieses von vornherein abstempeln, das gehört sicherlich dazu. Und letztendlich kommen wir dann wieder zu diesem Lagerdenken. Ja, man hat sich in ein bestimmtes Lager begeben und man fühlt sich dann super wohl darin. Man geht einfach dann nicht mehr aus dieser Comfortzone heraus und driftet immer weiter ab. Ja, das haben wir in den vergangenen Jahren in vielen verschiedenen Bereichen erlebt. Und eben was bei dieser Pendelbewegung, Sie haben es gesagt, was da eben wichtig ist, ist rechtzeitig die Geschwindigkeit rauszunehmen, zu erkennen, also wohin geht die Tendenz? Ja, wie ist dieser Vektor eigentlich, wie stark ist der? Und da eben das Ganze abzufangen, bevor dieser unsägliche Point of No Return überschritten ist. Und dieses Point of No Return Phänomen, das tritt leider sehr häufig auf. Und da können wir jetzt zu einem weiteren Thema kommen, das eigentlich meiner Meinung nach vielleicht so das Wichtigste wird. Also das ist noch wichtiger als dieser Zweikampf der Systeme und was jetzt innerhalb der Systeme passiert, sondern das ist Demografie. Ja. Das heißt, eigentlich die gesamte entwickelte Welt oder große Teile der sich noch entwickelnden Welt werden in den nächsten Jahren einen unglaublich starken demografischen Wandel erleben. Und zwar einen, den wir noch nicht erlebt haben. Es wird etwas vollkommen Neues sein. Und wir haben dafür keine Mechanismen. Wir haben dafür keine gesellschaftlichen, keine politischen, also sozialpolitischen und auch keine wirtschaftlichen Mechanismen. Wir denken vielleicht, dass wir so ein paar davon haben, aber wir wissen nicht, ob die wirklich funktionieren. Und dieses Problem hat China genauso wie Europa. Die USA haben es ein bisschen weniger. Ja? Die sind demografisch doch wesentlich besser aufgestellt. Das ist auch so der Grund, warum wir immer wieder sagen, naja, da in den USA mag es drunter und drüber gehen und China mag ja jetzt da sich auf Hochglanz polieren. Aber die Demografie wird es letztendlich entscheiden, also in Kombination mit anderen Faktoren natürlich. Aber die Demografie ist schon so ein Showstopper. Ja. Und da hat natürlich Europa gegenüber China einen Riesenvorteil, weil es interessant für Migranten ist. Ja. Also ich meine, niemand will nach China und die Chinesen wollen eigentlich auch keinen reinlassen. Und die haben ihre Binnenmigration. Aber das Problem ist, dass deren Binnenmigranten genauso alt sind wie die in den Zielregionen. Ja? Also die altern halt genauso. Also das ist relativ, das ist das gleiche Problem. Die wird man halt dann irgendwann durchfüttern müssen oder die werden dann ewig arbeiten müssen. Und kann natürlich sagen, gut, müssen sie halt länger arbeiten. Aber das ist hochproblematisch, weil 70-Jährige eben, also die haben natürlich dann vielleicht relativ viel Weisheit geladen und wir sind ja auch irgendwann 70 und wollen vielleicht noch arbeiten. Dann wollen das vielleicht auch, weil wir denken, dass wir was Sinnvolles beitragen können zur Gesellschaft. Aber innovative Prozesse und eine gewisse wirtschaftliche Dynamik ist damit einfach nicht mehr auf die Beine zu stellen. Ja, da wird dann irgendwo häufig dann der Status quo noch beibehalten. Und Europa hat da einen besseren Stand. Europa ist für Einwanderer sehr attraktiv. Nur muss es sich halt die Frage stellen, für welche Einwanderer und wie wählt es die Einwanderer aus, die, sagen wir mal, auch wiederum ein positives und ein gesundes Ökosystem bilden können. Ja, das heißt, es muss diese Einwanderung so organisieren, dass die Integration funktioniert, dass letztendlich unsere Werte dabei nicht über Bord gehen. Nicht indem wir sie selber wegschmeißen, sondern weil wir einfach übersehen, dass andere sie vielleicht gar nicht wollen, gar nicht mittragen wollen oder nicht in ihrer Bandbreite. Ja? Also sie wollen vielleicht bestimmte Teile unserer Wertekonfiguration, von denen sie denken, dass man sie isolieren kann und dass dann dadurch auch eine Gesellschaft entsteht, die vielleicht einen ähnlichen Wohlstand hervorbringen kann. Ja, das ist ja immer häufig so eine materielle Attraktivität. Da wird dann häufig gar nicht so der Zusammenhang gesehen, dass ja unser materieller Wohlstand mit vielen anderen Dingen zusammenhängt, die immateriell sind. Ja. Also zum Beispiel eben mit der Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Und ob das jetzt meine Sexualität ist oder mein Beruf, ja, das sind wichtige Komponenten.
Die Demografie ist also relativ gravierend, weil es einfach auch die Gesellschaften als solche verändern wird.
Genau, und das ist auch ein Thema, über das einfach zu wenig gesprochen wird. Ja, das wird halt das wird unglaublich ausgeblendet und die Effekte werden ausgeblendet und dann werden so viele verschiedene Stellvertreterthemen. Also ich denke zum Beispiel, dass der demografische Wandel zu einer stärkeren zivilisatorischen Veränderung führen wird als der Klimawandel. Ja, der Klimawandel, der wird langfristig vielleicht ganz andere Effekte haben. Aber dieser demografische Wandel, der steht ja wirklich quasi vor der Tür. Also China hat festgestellt, dass es bereits überaltert ist, dass jetzt vor allem durch die Corona-Lockdowns die Geburtenzahlen noch stärker abgewürgt wurden, dass die Leute gar nicht mehr Paare bilden. Und durch diesen starken Geburtenrückgang der Überhang an Alten, ich glaube 10 Jahre, ja, um 10 Jahre quasi nach vorne gerückt ist. Ja, also vor 3 Jahren hat man eben damit gerechnet, dass das Ganze irgendwie um 2035 dann kritisch wird und jetzt ist es vielleicht schon irgendwo zwischen 2025, 2030. Und in Europa sieht es ein bisschen besser aus, aber auch hier muss man halt wirklich aufpassen. Also muss man sich die Frage stellen, was will man da eigentlich tun? Wie will man diese Gesellschaft nachhaltig, also demografisch nachhaltig gestalten? Dafür gibt es ja überhaupt keine Konzepte.
Naja, gut. Also wir haben die private Altersvorsorge entwickelt, wenn ich jetzt mal so damit anfangen kann, aber sie wollen natürlich auf was anderes hinaus. Also
ja, das muss ja, wenn man materiell vorsorgt, dann will ja nachher nicht nur irgendwie materielle Güter haben, ja, sondern man will ja vor allem auch Dienstleistungen haben und die muss ja irgendein Mensch erbringen.
Ja, und auch die Innovationskraft hängt an der Jugend irgendwo. Ja, Sie haben eine Lösung erwähnt, Integration und Immigrieren. Aber wenn wir bei dem Thema sind, wo sehen Sie denn die größten Stellschrauben? Also, dass das gesellschaftliche Klima sich verändert und auch Richtung Ältere, dass die Älteren immer entscheidender werden. Übrigens, am Rande, hier im Interview gab es ein schönes Interview mit Professor Rachel aus London über den Brexit. Und da waren im Prinzip die Alten, die das entschieden haben, zu sagen, wir wollen aber das alte Britannien und keine EU mehr haben. Das sind die Quintessenz. Ich pack's auch in die Shownotes dieser Episode. Also die Innovationskraft verloren. Was machen Sie also an diesem gesellschaftlichen Thema? Was würden Sie da noch erwarten, dass wir also ein bisschen den Drive als Gesellschaft verlieren, nach vorne zu gehen, sondern nur noch irgendwie so das Bestehende verwalten? Oder was sind Ihre Befürchtungen, aber vielleicht auch die Chancen, die sich in der so einer Demografie stecken können?
Ja, also letztendlich geht es darum, Demografie einigermaßen stabil zu halten, wenn man nicht die negativen Effekte eines entsprechenden Ungleichgewichts haben möchte. Vielleicht, ich gehe nochmal auf eine höhere Ebene, nachdem ich das gesagt habe, weil wenn ich zu viele Alte habe, dann verliert die Gesellschaft ihren Saft, ja, gleitet auch wahrscheinlich in eine gewisse Dekadenz ab und stirbt letztendlich aus, also kollabiert, wird von einer anderen Gesellschaft, von einer anderen Kultur meistens übernommen und das sind auch Prozesse, die eigentlich sehr gut erforscht sind, die halt auch schon hundertfach in der Menschheitsgeschichte vorgekommen sind. Also hier in Prag gibt es einen Ägyptologen, der heißt Miroslav Barta, und der hat darüber verschiedene Bücher geschrieben. Also der hat eben die verschiedenen Dynastien und Kulturen in Ägypten, aber nicht nur dort analysiert und hat auch sehr gute analytische Werkzeuge gefunden anhand also mit denen man quasi diesen Point of No Return innerhalb einer Gesellschaft identifizieren kann. Und letztendlich auch die Mechanismen klar dargelegt. Also ein erfolgreiches Staatswesen ist fast immer nur entstanden, wenn es eine erfolgreiche, also wenn es eine gute Bürokratie gab. Ja, also vielleicht noch zusammen. Oh, Entschuldigung. Lass mal aus. So. Vielleicht eben im Zusammenspiel noch mit vielen anderen Faktoren. Und das Problem ist, dass diese Staatsverwaltung, also der Staat und die Bürokratie, je erfolgreicher sie waren, desto mehr Ressourcen hat man da reingeschüttet. Und das hat auch Sinn ergeben, weil wenn etwas gut läuft, man hat quasi auf das gewinnende Pferd gesetzt und immer mehr drauf gesetzt. Und wenn etwas gut ist, dann braucht man eben mehr davon. Ne? Und dann gab es irgendwann immer mehr und mehr Staatswesen und immer mehr Red Tape. Und irgendwann diente dann dieses Staatswesen eben, hat sich auch das Ganze philosophisch so ein bisschen oder vom Verständnis her umgekehrt. Ja, also vorher war ja die Bürokratie dafür da, dass der Staat und dass das Gemeinwesen Erfolg hat, ja, und sich gegenüber anderen Staaten zum Beispiel durchsetzt erfolgreicher ist als der Nachbar und dann eine stärkere Armee hat und sich dann eben besser verteidigen kann oder diesen Nachbarn dann erobern kann. Irgendwann haben sich dann hat sich diese Motivation umgedreht. Ja, dann war nicht mehr das Staatswesen für die Gesellschaft da, sondern die Gesellschaft war dafür da, um dieses Staatswesen zu erhalten und zu alimentieren. Und irgendwann wurde dann immer ein bestimmter Point of No Return überschritten, nachdem es nicht mehr möglich war, diesen Prozess umzukehren. Und dieses Staatswesen hat dann alle verfügbaren Ressourcen oder sagen wir mal so viele Ressourcen aus der Gesellschaft aufgesaugt und unter sich verteilt, dass nicht mehr ausreichend Ressourcen waren, um, sagen wir mal, Wachstum zu erzeugen zum Beispiel. Ja? Und um eine freie und eine sinnvolle Allokation von Ressourcen in der Gesellschaft, die auf einem marktwirtschaftlichen, auf einem Prinzip der Konkurrenz basiert, zu ermöglichen. Ja? Weil in einem Staatswesen eben die Ressourcen nicht basierend auf Wettbewerb verteilt werden, sondern basierend auf zentraler Planung. So. Und irgendwann ist eben dieser Anteil so groß geworden und dieser Anteil der freien, der wettbewerbsorientierten Ressourcenallokation so gering geworden, dass diese Gesellschaften kaum noch was auf die Beine gestellt haben. Ja, und dann ist meistens ein anderes Volk gekommen, war vielleicht ein Reitervolk oder sowas und hat die dann überrannt und das war's dann. Ne? Und das ist x-fach passiert. Und was man halt dann so im Geschichtsunterricht lernt oder was man halt sieht, ist dann nicht diese Entwicklung dorthin, ja, sondern man sieht dann halt, dann gab es halt diese Schlacht und dann ist halt Konstantinopel gefallen. Ja. Und es wurde ist halt gefallen, weil die Osmanen da mehr Reiter hatten oder weil die da irgendwelche Leute bestochen haben in Konstantinopel, die dann die Tore geöffnet haben oder irgend solche Dinge. Ja. Und man sieht aber nicht diesen Weg dorthin, der wirklich teilweise Jahrhunderte gedauert hat. Also man kennt so ein bisschen aus dem alten Rom, ne? Da sagt man sich, die sind dann so dekadent geworden und so weiter. Die Germanen haben sie dann aufgerieben. Aber man vergegenwärtigt sich nicht, dass das eigentlich so, dass das ständig passiert ist. Ja? Und jetzt hat der Professor Bartha hat jetzt eigentlich für unsere Zivilisation anhand dieser Werkzeuge festgestellt, dass wir diesen Point of No Return bereits überschritten haben. Gut, es ist auch wieder ein Modell, also muss man sich halt fragen, inwieweit man da modellgläubig ist. Aber es sollte einen schon ein bisschen aufhorchen lassen und man sollte sich die Frage stellen, okay, also kann ich jetzt die Hände in den Schoß legen, man kann ja nichts mehr tun. So Carpe Diem, ja, mäßig. oder gibt's da vielleicht auch Beispiele, wo man doch die Kurve gekriegt wurde oder wo man dann vielleicht versucht hat, einfach das Beste draus zu machen. Und letztendlich ist es das, was wir uns fragen müssen. Also wie steuern wir jetzt unsere Gesellschaft, was jetzt die Demografie angeht? Da gibt es verschiedene Punkte, die halt dazu geführt haben, dass die Geburten runtergehen. Und der stärkste Faktor ist wahrscheinlich einfach die Emanzipation der Frau. Frauen werden immer gebildeter und das ist ja auch super. Also wir wollen ja auch alle kluge Frauen haben, also wir Männer, ja. Und Frauen wollen kluge Männer haben, wir wollen ja keine Deppen um uns herum haben. Ne? Deswegen ist das ja super und es ist auch letztendlich volkswirtschaftlich ein sehr wichtiger Faktor. Ne? Wenn jetzt die Hälfte der Bevölkerung ihr intellektuelles Potenzial nicht entfalten kann, ist das erstmal ein riesiger Nachteil für die Gesellschaft. Und da reden wir gar nicht mal so von, ja, vom Recht auf individuelle Erfüllung. So, und gut, also diese Möglichkeit wurde geschaffen und sie wird auch immer erweitert. Und das ist auch wichtig, also Bildungsmöglichkeiten zu vergrößern, egal was für ein Geschlecht man hat, es ist eine sehr wichtige Sache. Allerdings muss man halt sich fragen, wie kann ich die negativen Nebenwirkungen, die eigentlich fast jede gute Sache mit sich trägt, abfangen? Ja, wie kann ich die kompensieren? Und da gibt es bisher kaum tragbare Rezepte. Ja? Also man könnte durch ein Rezept ist, man sagt, gut, die gebildeten Frauen, die haben halt wenig Kinder oder fast keine. Und das wird dann kompensiert dadurch, dass ungebildete Frauen mehr Kinder bekommen. Ja? Jetzt muss man sagen, okay, das ist eine Sache, die ist historisch gesehen, ist das nichts Ungewöhnliches. Ja? Aber die Frage ist, ob man das überhaupt, ob das wirklich das Modell ist, das wir, ist aus humanistischer Sicht, ja? Dass wir aus der Sicht unserer Werte eigentlich haben wollen. Also es ist sicherlich ein Modell, das funktionieren kann, aber vielleicht auch nicht so gut. Und aus Sicht unserer Werte wollen wir das ja vielleicht auch nicht. Deswegen, das ist eine große Aufgabe für die Politik, ja, das zu lösen. Dass man hier sagt, man muss einfach Frauen, die Karriere machen wollen, die Möglichkeit bieten, auch Kinder zu bekommen. Ja? Und dann nicht eben vor dieser Wahl zu stehen, die ja für viele unglaublich brutal ist. Die biologische Uhr tickt und viele geraten da natürlich in Panik deswegen. Ja? Oder sie resignieren. Oder sie ignorieren es. Und gut, das ist jetzt so die individuelle Ebene, ne, wo sich das Ganze quasi psychisch auswirkt. Aber wir können auf demografischer Ebene dann eben sehen, wie sich das in der Masse auswirkt. Und das stürzt uns jetzt und das stellt uns jetzt vor eigentlich die größte zivilisatorische Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ne, dass das so lange vernachlässigt wurde. Und ich sehe da jetzt auch nicht irgendwie Bemühungen, das zu einem zentralen Thema zu machen, obwohl es eigentlich so wichtig wäre.
Schauen wir mal, das wird ein großes Thema werden, die Demografie in der Zukunft. Ja, Herr Reichert, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich und einen schönen Tag.
So, bei den Future Sounds der 77. Episode gehen wir heute mit Marc Reicher ein bisschen in den Swing. Er ist begeisterter Swing- und Blues-Hörer und dann natürlich der Klassiker House of Rising Sun von den Animals. Jetzt auch schon bald 60 Jahre alt, also 64 rausgekommen, ist drauf. Und Swing, ein cooler Tanz. Und wir haben hier etwas, das habe ich auch noch nie gehört, aber von Seven Nation Army Vintage New Orleans Switch White Stripes Cover featuring Hayley Reinhardt. Eine Swing-Klassiker, der sehr gut auch tanzbar ist. Und dann das ist auch so ein klassischer Swing-Name, Naomi and Her Handsome Devils, I can't give you anything but love. Da kommt man in den Groove, da will man tanzen im Sommer. Und da ist mir aufgefallen, das ist auf Festivals ein gewisses Thema, das nennt sich Northern Soul. Kommt übrigens nicht vom Motown, sondern ist Northern England gemeint, also alles ab Birmingham und nördlich. Da hat's Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre so eine kleine Jugendbewegung gegeben, wo man praktisch Motown gehört hat und da alles herausgenommen hat, was tanzbar war.
die also so ein kleines Revival hatten. Nach der großen Zeit von Motown in den 60ern kam das dann da nochmal wieder und da traf sich die Jugend, die tanzen wollte. Ich habe hier bei YouTube zwei Sampler raufgetan und bei Spotify auch ein Sampler und einmal von Böhm Böhmer, der ist ja nun ein relativ bekannter und auch erfolgreicher DJ und im Bereich Deep House, der sich auch nochmal am Thema Northern Soul mit beschäftigt hat und es ein bisschen neuer interpretiert hat. Deswegen finde ich, wir können jetzt in den Sommer tanzen und wir haben hier richtig spannende Musik auf dieser Future Sounds Liste. Bis dann.
Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.